Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Wer reisen möchte, der braucht inzwischen in sehr vielen Ländern der Welt eine gültige Covid-Impfung. Welcher Impfstoff allerdings wo zur Einreise taugt, das bestimmt die Politik. In die Europäische Union zum Beispiel darf nur kommen, wer mit den hier zugelassenen Impfstoffen versorgt ist. Aber die werden vielerorts gar nicht angeboten.
Man kann sich in China tatsächlich nur mit den in China zugelassenen Impfstoffen impfen lassen. Sinopharm, Sinovac, das sind die am häufigsten verbreiteten Impfstoffe, die, sag ich mal, zu über 90% verimpft werden. Es gibt noch ein paar andere Impfstoffe, die spielen aber keine große Rolle. Und ich kenne auch niemanden, der mit einem dieser anderen Impfstoffe geimpft wurde. Also auch hier in meinem Bekannten- und Freundeskreis alles Sinovac, Sinopharm.
Und umgekehrt gilt das natürlich genauso. Die europäischen Impfstoffe werden auch nicht überall akzeptiert. Impfstoffe machen Politik. Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Und angesichts der aktuellen Krise in der Ukraine nehmen wir einen Impfstoff ganz besonders unter die Lupe. Sputnik V oder Sputnik V. Aus Russland. Eigentlich ein Exportschlager. Eigentlich. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Um die Covid-Impfstoffe gab und gibt es ein internationales Wettrennen. Jedes Land will möglichst weit vorne dabei sein bei der Impfstoffforschung. Und da geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern vor allem auch um Prestige. Russland lag mit seinem Impfstoff Sputnik V von Anfang an gut im Rennen. Dort wurde schon geimpft, als Europa noch wartete. Einer, der dabei war, ist unser ehemaliger Russland-Korrespondent Tilko Gries. Er hat sich, als er noch in Moskau gearbeitet hat, mit Sputnik impfen lassen. Dann war die Moskauer Zeit zu Ende. Er kam wieder nach Deutschland. Ja, Tilko, und dann? Wie konnten Sie einreisen?
Ich konnte damals noch vollkommen problemlos einreisen. Es war aber noch eine ganz andere Zeit, also impfhistorisch sozusagen. Denn damals begannen in Deutschland gerade die Impfungen, aber vor allem für die Senioren. Das heißt, jemand in meinem Alter war in Deutschland noch, also ohne Vorerkrankungen, war noch überhaupt nicht dran. Und damals gab es keine Beschränkungen. Im Gegenteil, also ich war dann zweimal Sputnik geimpft. Das sind so zwei Shots im Abstand von 3 Wochen und das hat auch funktioniert. Ich hatte damals Antikörper messen lassen, die hatte ich auch bis sozusagen Oberkante, Unterlippe und fühlte mich verhältnismäßig sicher tatsächlich, im Gegensatz zu meinen Altersgenossinnen und Genossen in Deutschland, die ja alle noch überhaupt keine Impfung gehabt hatten zu dem Zeitpunkt.
Wie ging es denn dann weiter? Mit so einer Sputnik-Impfung kann man ja nicht überall einreisen. Heißt das, Sie mussten sich nochmal impfen lassen?
Ja, mit dem Fortschreiten der Impfkampagne in Deutschland begannen langsam für mich sozusagen auch die Probleme, denn mit dem Fortschritt kamen dann ja auch die neuen Regeln, die neuen Zugangsbeschränkungen und irgendwann brauchte man, um in Deutschland, also bis hin zum Herbst, dann brauchte man ja bis um einkaufen zu gehen, also jetzt nicht Lebensmittel, aber irgendwas anderes, brauchte man dann ja tatsächlich die Gs, die wurden dann notwendig und da stellte sich raus natürlich für mich, dass mein russisches G sozusagen, mein Sputnik G, nicht zählte, weil Sputnik nicht zugelassen ist. Also manchmal hier und da konnte ich mit meinem russischen Impfzertifikat den einen oder anderen, der an irgendeiner Tür stand und mir den Zutritt verwehren wollte, vielleicht beeindrucken. Das hat aber wirklich nicht überall geklappt. Und dann war klar, ich muss wohl mich hier nochmal impfen lassen. Und das habe ich dann gemacht, in Absprache mit meinem Hausarzt. Der hat gesagt, na, Sie sind ein interessanter Fall. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie wir es machen. Es gibt auch keinerlei Studien darüber. Also er hat irgendwie versprochen, sich einzulesen. Und 2 Wochen später hat er sich gemeldet. Also viel gefunden habe ich nicht, aber lassen Sie uns das ruhig mal probieren. Dann habe ich BioNTech 1 und 2 bekommen. Und dann stellte sich raus, ein paar Wochen später war ich wieder hinter der Zeit her, denn dann ging es los, dass es in Deutschland 2G plus als Regel gab. Und ich war wieder mit meinem 2G, also ich hatte dann schon 4 Impfungen eigentlich,
ja.
Aber ich war wieder hinterher, weil ich eben nach deutschen Kriterien kein 2G plus erfüllt habe. Und das habe ich tatsächlich jetzt vor einer oder 2 Wochen oder so auch nochmal obendrauf gesetzt, dass ich bin inzwischen tatsächlich, habe also 5 Peaks ja schon erhalten.
Wenn Sie jetzt, was ja nicht der Fall sein wird, aus naheliegenden Gründen nach Russland einreisen wollen würden, dann würden Sie einreisen können, weil Sie mit Sputnik geimpft sind. Aber wie gelten eigentlich ansonsten die Regeln jetzt?
Also die Sputnik-Impfung macht es tatsächlich leichter, aber da gibt es eben auch Überlegungen, diese Sputnik-Impfung, wenn sie dann zu lange zurückliegt, dann eben auch nicht mehr anzuerkennen. Jeder Einreisende muss einen negativen PCR-Test vorlegen. Also der muss gemacht sein, der darf dann zum Zeitpunkt des Betretens des Flugzeuges nicht älter sein als 24 Stunden. Aber Sie sagen ja völlig richtigerweise, zurzeit ist es natürlich sehr viel schwieriger, nach Russland zu kommen. Es gibt keine Direktflüge mehr aus Europa. Man muss sozusagen über Bande, dann müsste man fliegen, also über die Türkei zum Beispiel. Das ist zurzeit noch möglich. Mhm.
Aber theoretisch wäre es also möglich, egal mit welchem Impfstoff einzureisen. Hauptsache, man hat einen negativen PCR-Test.
Genau. Man kann auch ohne Impfstoff einreisen, also auch Nicht-Geimpfte dürfen einreisen, sofern sie einen negativen PCR-Test vorlegen können.
Jetzt ist ja eigentlich dieser russische Impfstoff Sputnik V eine ziemliche Erfolgsgeschichte für Russland gewesen, muss man sagen. Denn wahrscheinlich werden da jetzt Konsequenzen folgen. Der Impfstoff sollte eigentlich auch in Deutschland produziert werden, im bayerischen Illertissen. Das ist jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine schon vom Tisch. Und man darf auch annehmen, dass andere Länder solche Konsequenzen ziehen, die EU sowieso, aber die WHO möglicherweise auch. Kann also dieser Krieg auch den Erfolgskurs des Impfstoffs stoppen?
Möglicherweise. Das ist sicherlich nach Weltregionen sehr, sehr unterschiedlich und ich kann nicht genau beurteilen, wie Sputnik beurteilt wird, zum Beispiel in Ländern Lateinamerikas, wohin es ja auch exportiert worden ist. In Europa für europäische Staaten, da stachen ja besonders heraus Ungarn, die Tschechische Republik als EU-Mitglieder und außerdem noch Serbien als Nicht-EU-Mitglied, wo viel mit Sputnik geimpft worden ist. Schon gut möglich, dass das Image dieses Produktes leidet, denn Sputnik ist immer als ein staatliches russisches Produkt auch vermarktet worden. Angesichts des Krieges, den Russland nun führt, ist das natürlich eine Kopplung, die dem Produkt Sputnik wahrscheinlich schaden wird.
Ist ja auch die Frage, ob man ihn überhaupt noch bezahlen können würde, wenn man ihn denn einkaufen würde, weil die Finanzwege ja versperrt sind.
Das ist richtig, ja. Also es gibt von diesen Zahlungsbeschränkungen sind ja weite Teile des Bankensektors betroffen, aber nicht komplett. Also so wie es möglich ist, nach wie vor das Erdgas und das Erdöl und die Kohle zu bezahlen, die importiert werden. So weiß ich nicht ganz genau, welche Bank das abwickelt, ob das möglicherweise auch noch ausgenommen ist. Vorstellen könnte ich es mir, denn es wäre vielleicht nicht im Interesse der europäischen Staaten, sich, also sofern das weiter gewollt ist und nicht ausgeglichen werden kann oder soll von anderen Produzenten, sich den Zugang zu diesem Impfstoff zu verbauen, der ja funktioniert. Das muss man immer festhalten. Also Sputnik V ist ein Impfstoff, der Schutz bietet. Tatsächlich jedenfalls galt das für alle Varianten bis Omikron und dann fehlen die Daten langsam.
Vielen Dank, Tilko Gries. 5-mal geimpft, eine Seltenheit hier in Deutschland. Dankeschön.
Sehr gerne.
Der russische Impfstoff Sputnik V fällt nun, das darf man annehmen, der aggressiven Politik Putins zum Opfer. Die EU wird in Russland in absehbarer Zeit wohl keinen Impfstoff kaufen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO verteilt Sputnik nicht über das COVAX-Programm, das besonders benachteiligte Regionen mit günstigem Impfstoff versorgen soll. Welche Gründe das hat und wie die WHO auf die Konkurrenz der Nationalstaaten im Impfgeschäft überhaupt reagiert, das hat unsere Korrespondentin Katrin Hogel in Genf recherchiert.
Soberana la Cubana, ein Lied für einen Impfstoff, das gibt es so wohl nur auf Kuba. Und auch das hier besungene Covid-Vakzin gibt es bislang kaum anderswo auf der Welt, ebenso wie den anderen kubanischen Impfstoff Abdala, benannt nach einem Theaterstück des Unabhängigkeitskämpfers und Nationalhelden José Martí. Um Unabhängigkeit geht es Kuba auch im Kampf gegen Corona. Ausländische Impfstoffe aus China oder Russland kamen für die Regierung nicht in Frage, die von Pfizer oder Moderna aus den USA erst recht nicht. Und auch von der COVAX-Initiative für ärmere Länder der Weltgesundheitsorganisation WHO wollte man sich in Kuba nicht versorgen lassen.
Es liegt auf der Hand, dass die ganze Frage der Impfstoffzulassung und Impfstoffversorgung extrem politisiert wurde,
sagt Christoph Benn. Er ist Mediziner und arbeitet seit mehr als 20 Jahren für internationale Organisationen im Gesundheitsbereich. Heute ist er Direktor für Global Health Diplomacy des Job-Lange-Instituts in Genf. Eine vergleichbare Politisierung und Polarisierung wie jetzt in der Covid-Pandemie hat er bei anderen Infektionskrankheiten nie beobachtet.
Die ganze Frage zum Beispiel, auch wie stelle ich mich zu einem Impfstoff, ist ja sehr viel komplexer als bei einem Masernimpfstoff oder bei fast allen anderen Impfstoffen, die wir kennen. Und dann ist es natürlich auch so, dass jetzt natürlich diese Impfstoffe benutzt wurden, um auch politische Vorteile zu suchen. Die Chinesen natürlich mit ihrem Impfstoff, aber selbst die Türken haben einen eigenen Impfstoff, die Kubaner jetzt mit ihrem Impfstoff. Und das sind keine ganz neutralen Aussagen, ob jetzt eine Regulierungsbehörde den einen oder den anderen anerkennt, sondern das sind ja auch Systemkonflikte, wenn Sie wollen.
So ist in Russland zum Beispiel nur ein Impfstoff anerkannt, nämlich der russische. Auch er trägt einen patriotischen Namen, Sputnik, und man ist stolz auf das Vakzin, das, so heißt es in einem Werbeclip auf dem Twitter-Account des Impfstoffs, bereits in 70 Ländern mit einer Bevölkerung von 4 Milliarden Menschen zugelassen sei.
Over 250 years of Russia's leadership in vaccine development has allowed scientists to create the vaccines of the Sputnik V family. Sputnik V, which has already been authorized in 70 countries with a population of 4 billion people.
Der Sputnik-Impfstoff mag in 70 Ländern zugelassen sein. Die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, hat ihn bislang nicht akzeptiert. Angesichts des Krieges, den Russland in der Ukraine führt, ist derzeit auch nicht vorstellbar, dass Europa russischen Impfstoff kaufen würde. Zulassung hin oder her. Sogar die Länder, die heute mit Sputnik impfen, zum Beispiel fast ganz Lateinamerika, könnten angesichts der russischen Aggression eine Kehrtwende machen und sich für einen anderen Impfstoff entscheiden. Auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat Sputnik noch nicht zugelassen. Denn erst vor kurzem habe man die für die Überprüfung erforderlichen Daten übermittelt bekommen, sagt Rogerio Gaspar, der bei der WHO für Corona-Impfstoffe zuständige Direktor für Regulierung und Vorqualifizierung.
Die letzten Informationen erreichen uns Ende Januar 2022, also erst vor ein paar Tagen. Von WHO-Seite gibt es keine Verspätung. Der Prozess wurde auch nicht gestoppt. Es gibt da keine politischen Hintergründe. Es gab technische Fragen, die die Antragsteller lange nicht beantwortet haben. Das tun sie jetzt. Und nun startet auch das Zulassungsverfahren.
So offensichtlich die Politisierung der Impfstoffe in den einzelnen Ländern sei, bei den Impfstoffüberprüfungen der Weltgesundheitsorganisation spielten politische Fragen keine Rolle, sagt auch der Experte für globale Gesundheitsdiplomatie Christoph Benn.
Dass die WHO jetzt bei der Beurteilung in der Überprüfung verschiedener Impfstoffe politische Kriterien anwendet, das will ich überhaupt nicht behaupten, das glaube ich auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass es diesen Impfstoffnationalismus ja sehr stark gab einerseits, dass die Länder sozusagen immer für sich zuerst den Impfstoff sicherstellten für ihre Bevölkerung, aber auch, dass die Impfstoffe, die in bestimmten Nationen hergestellt wurden, dann fast sozusagen eine nationale Bedeutung erhielten. Es war nicht egal, ob der Impfstoff nun aus China, aus Deutschland, aus Indien, aus der Türkei oder aus Kuba kommt. Und das ist schon etwas Ungewöhnliches.
Und dagegen kann auch die Weltgesundheitsorganisation wenig ausrichten. Bei der Überprüfung und Zulassung von Impfstoffen und deren Produktion folgen die WHO-Verantwortlichen klaren wissenschaftlichen Kriterien. Aber ihre Empfehlungen sind nicht bindend. Wie alle Organisationen der Vereinten Nationen ist die WHO nur so mächtig und einflussreich, wie es die Mitgliedstaaten zulassen.
Die WHO ist keine Regulierungsbehörde im traditionellen Sinn. Unsere Qualitätsprüfung ist unter anderem dafür da, Mitgliedstaaten zu unterstützen, die keine eigenen Regulierungsagenturen haben, um solche Zulassungsverfahren durchzuführen. Nach den internationalen Richtlinien für Qualität, Nutzen und Sicherheit von Medikamenten, wie es für Deutschland die EMA und die nationalen Zulassungsbehörden tun. Die WHO steht für 194 Mitgliedstaaten. Zu sagen, die WHO würde politische Überlegungen bei der Zulassung von Impfstoffen anstellen, würde bedeuten, dass die WHO nicht 194 Mitgliedstaaten vertritt, sondern 193 gegen einen oder 100 gegen 93. Das ist schon nach den Governance-Mechanismen grundsätzlich unmöglich.
Nationale Präferenzen und die Vielzahl an Impfstoffen, die vor einem schweren Verlauf von Covid-19 schützen können, machen es den Menschen nicht unbedingt leichter. Denn es reicht nicht, geimpft zu sein. Es muss schon das richtige Vakzin sein. Und welches das ist, hängt davon ab, wo man sich befindet oder wohin man reisen möchte. Denn jeder Staat kann seine eigenen Impf- und Einreiseregeln aufstellen, auch wenn die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation andere sind.
Die WHO war von Anfang an gegen Reisebeschränkungen mit Blick auf den Impfstatus. Das sind Entscheidungen der souveränen Mitgliedstaaten, für die es keine Empfehlung der WHO gibt und für die allein die Mitgliedstaaten verantwortlich sind.
Not anything influenced by WHO. This is responsibility of the member states.
They don't have access to the IP, to the technology, to the know-how to be able to make these vaccines.
We call on all countries and manufacturers to share information on bilateral deals with COVAX.
When vaccine hoarding takes place, it does impact the ability of other countries to gain access to vaccines.
Ob in diesem Videospot für das COVAX-Programm zur Verteilung von Impfstoffen in ärmeren Ländern oder in den mehrmals jede Woche stattfindenden Medienkonferenzen. Seit Beginn der Corona-Pandemie appellieren die WHO und ihr Generaldirektor Dr. Tedros immer wieder an die pandemische Vernunft der Mitgliedstaaten. Gegen Impfnationalismus, gegen das Bunkern von Vakzinen in den reichen Ländern, für eine weltweit gerechte Verteilung der Impfstoffe und des Wissens darüber, wie sie hergestellt werden. Die WHO fordert, ebenso wie mehr als 100 der 164 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, eine zeitweise Aufhebung des Patentschutzes auf Covid-19-Impfstoffe. Denn dann könnten endlich, so das Argument, überall auf der Welt generische Versionen produziert werden und endlich auch überall mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Doch die Pharmaindustrie und viele Staaten, darunter Deutschland und die EU, sind gegen eine vorübergehende Patentfreigabe. Der Schutz geistigen Eigentums sei Voraussetzung für Neuentwicklungen, so eines ihrer Argumente. Eine faire Verteilung der Impfstoffe sei aber kein Wohltätigkeitsakt, betont die WHO immer wieder aufs Neue, sondern auch im Interesse der reichen Länder mit hoher Impfquote. Kein Land könne sich aus der Pandemie freiimpfen. Ziel der WHO ist es, dass bis Mitte des Jahres in jedem Land der Welt 70% der Bevölkerung geimpft sind. Doch in vielen Ländern des globalen Südens, vor allem in Afrika, liegt die Impfquote noch immer unter 10%. Edwin Ikoria ist Exekutivdirektor für Afrika bei der Nichtregierungsorganisation One.
The politicization of vaccination.
Die Politisierung des Impfens wird diese Pandemie so schnell nicht enden lassen. Im Gegenteil, die Folgen sind verheerend. Neue Virusvarianten entstehen, wenn in manchen Ländern 80% oder 90% der Menschen immunisiert sind, in anderen aber nur 10%. Dann kommt das Virus immer wieder zurück. Und es wird so weitergehen, wenn wir die Politisierung nicht beenden.
Über eine mögliche Freigabe von Impfstoffpatenten wird weiter gestritten. Unterdessen wurden andere Projekte lanciert, mit denen die ungleiche Verteilung der Impfstoffe abgefedert werden soll. Das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech stellt jetzt Produktionsanlagen in Containern her, mit denen unter anderem im Senegal und in Ruanda mRNA-Impfstoffe produziert werden können. Und die Weltgesundheitsorganisation hat in Südafrika einen sogenannten Technologietransfer-Hub initiiert für die Entwicklung eines patentfreien mRNA-Impfstoffs, der schon bald in 6 afrikanischen Staaten produziert werden soll.
Vom kleinen Kuba bis hin zur großen USA, alle haben ihre eigenen Impfstoffe und halten sie natürlich für die jeweils besten. Und da steht China natürlich nicht hinten an. Im Studio in Peking ist zugeschaltet unser Korrespondent Benjamin Eisel. China hat ja diverse Impfstoffe entwickelt. 2 davon, Sinopharm und Sinovac, verschickt es in die Welt. Auch die WHO verteilt diese chinesischen Impfstoffe. Allerdings sind die jetzt nicht durch besonders gute Wirksamkeit aufgefallen, sondern laufen so eher in dieser Kategorie besser als gar nichts, sag ich mal salopp. Kann man denn in China sich auch mit einem anderen Impfstoff impfen lassen, wenn man möchte?
Man kann sich in China tatsächlich nur mit den in China zugelassenen Impfstoffen impfen lassen. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sinopharm, Sinovac, das sind die am häufigsten verbreiteten Impfstoffe, die, sage ich mal, zu über 90% verimpft werden. Es gibt noch ein paar andere Impfstoffe, die spielen aber keine große Rolle. Und ich kenne auch niemanden, der mit einem dieser anderen Impfstoffe geimpft wurde. Also auch hier in meinem Bekannten- und Freundeskreis alles Sinovac, Sinopharm.
Und mit was sind Sie geimpft?
Ich bin in Deutschland geimpft worden noch und habe mich dagegen entschieden, hier in China mich impfen zu lassen.
Und das wird akzeptiert?
Das wird insofern akzeptiert, dass es in China im Alltag nicht wichtig ist, eine Impfung nachzuweisen. Also man kann hier alles machen, was man möchte, und die Impfung spielt so gut wie keine Rolle. Dennoch ist die Staats- und Parteiführung hier in China hinterher, dass alle Menschen geimpft sind. Es sind hier schon über 3 Milliarden Dosen verimpft worden im Land, und die Impfquote, die liegt so bei knapp 90%.
Während der Olympischen Spiele haben wir jetzt gesehen, da sind ja auch mit Sicherheit die Sportlerinnen und Sportler mit den unterschiedlichsten Impfungen eingereist. Das spielte da keine Rolle. Ansonsten sind aber die Einreisebestimmungen in China nach wie vor sehr strikt. Stimmt das?
Ja, man kommt de facto eigentlich seit 2 Jahren so gut wie nicht ins Land. Das liegt eben daran, weil China diese strikte Null-Covid-Politik durchzieht und die meisten Fälle eben quasi von außerhalb reinkommen. Und deswegen versucht China, die Grenzen dicht zu halten. Es gibt also auch kaum Flüge. Es werden so gut wie keine Visa ausgestellt. Und wer dann trotzdem ein Visum bekommt, oder Chinesen, die zurückkehren nach China und einen Flug ergattern können, die übrigens sehr, sehr teuer geworden sind, weil es eben so wenige gibt, die müssen dann, im Moment sind es, glaube ich, in den meisten Landesteilen 3 Wochen in Hotelquarantäne. Und auch hier bei der Einreise spielt die Impfung auch keine Rolle. Also es ist nicht wichtig, ob man geimpft ist und mit was man geimpft ist, denn man muss vor der Einreise einen Bluttest machen mit einer Antikörperbestimmung. Und wenn dann bestimmte Antikörper auftauchen, dann kann man mit der Impfung nachweisen, dass man keine Infektion hatte, beziehungsweise dass die Antikörper von einer Impfung stammen könnten. Denn wenn die chinesischen Behörden vermuten, dass man Antikörper wegen einer Infektion hat, dann werden sie einen nicht einreisen lassen.
Solche Untersuchungen sind ja eigentlich auch gar nicht schlecht, um zu gucken, wie andere Impfungen wirken. Wie sieht es denn in China überhaupt aus? Ist man da jetzt zufrieden mit dem Status quo, oder wird da mächtig dran gearbeitet, eben doch noch einen besseren Impfstoff zu entwickeln?
Es wird auf jeden Fall daran gearbeitet, noch einen mRNA-Impfstoff zu entwickeln. China hat ja seit ungefähr einem Jahr die Möglichkeit, auch BioNTech hier produzieren zu lassen im Land. Die Staats- und Parteiführung hat sich aber offenbar dagegen entschieden, diesen Impfstoff hier zuzulassen, obwohl die chinesischen Impfstoffe bekannterweise nicht so gut vor Ansteckung schützen wie zum Beispiel eben BioNTech oder Moderna, diese mRNA-Impfstoffe. Trotzdem hat man sich dagegen entschieden, diesen Impfstoff hier zuzulassen. Das könnte 2 Gründe haben. Einmal zum einen, dass man befürchtet, dass wenn man jetzt einen ausländischen Impfstoff zulässt, dass dann die Leute nicht mehr so sehr an die chinesischen Impfstoffe glauben. Und zum anderen hat man, glaube ich, darauf gesetzt, dass man eben selbst einen solchen Impfstoff entwickelt. Es ist jetzt auch einer in der Testphase, der scheint auch ganz gute Ergebnisse zu haben bei Wirksamkeit. Allerdings ist das auch mit Vorsicht zu genießen, denn die Daten, die bekannt sind, die sind eben noch nicht verlässlich.
Also Sie schätzen das nicht so ein, dass China in dieser mRNA-Impfstoffproduktion noch die Oberhand gewinnen könnte?
Ich denke, dass es früher oder später auf jeden Fall einen mRNA-Impfstoff geben wird. Und der wäre auch wichtig für China, um das Land wieder zu öffnen. Das ist ja das letzte große Land, das quasi eine Null-Covid-Politik verfolgt und die Grenzen geschlossen hat. Durch die Entscheidung, dass eben BioNTech hier nicht zugelassen wurde, hat natürlich China sich, würde ich jetzt sagen, aus meiner Einschätzung her keinen Gefallen getan, weil natürlich sich diese Öffnung weiter verzögert. Denn man muss ja auch mal bedenken, dadurch, dass China diese strikte Null-Covid-Politik verfolgt, hat es im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es eben Infektionen gibt, so gut wie keine natürliche Immunität. Das heißt, China muss de facto komplett auf einen wirksamen Impfstoff setzen.
Vielen Dank. Sehr interessant. Benjamin Eisel in Peking. Danke für Ihre Zeit.
Danke, sehr gerne.
Wie Impfstoffe Politik machen. Das war unser Thema heute in der Weltzeit. Und die Impfstoffpolitik, die kann dazu führen, dass manche Menschen 5-mal geimpft sind, so wie unser ehemaliger Moskau-Korrespondent Tilko Gries. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um den aktuellen Konflikt in der Ukraine und wie sich die Welt dazu eigentlich stellt. Ist es wirklich so, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und Russland isoliert ist? Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.